The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt wieder gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 24. Oktober. Übrigens, den Pioneer Briefing Podcast gibt es neuerdings auch samstags zu hören. Wenn Sie uns bei Spotify oder Apple hören, folgen Sie uns gerne.
We can see it coming down through the plume.
Der Jubel ist groß, wenn in Cape Canaveral, Florida oder Boca Chica, Texas eine SpaceX-Rakete nach einem Flug zurück zur Erde kommt und quasi im fliegenden Rückwärtsgang in die Rampe zurückkehrt. Diese Trägerraketen sind zum Teil über 70 Meter hohe Ungetüme. Für Elon Musk ist es jedes Mal ein Triumph. SpaceX gehört ihm. Die Landung von Raketen ist eine Pionierleistung. Die Idee, eine Trägerrakete nach dem Flug nicht wegzuwerfen, sondern zurückzuholen, um sie wieder zu benutzen, ist billiger und ökologischer. SpaceX ist ein Mega-Player im All, auch beim Thema Satelliten. Gerade wurde der 10.000. Starlink-Satellit in den Himmel geschossen. Wenigstens in diesem Bereich könnte es jetzt endlich Konkurrenz aus Europa geben. Drei europäische Raumfahrtkonzerne haben jetzt Pläne veröffentlicht, ein Gemeinschaftsunternehmen für Satelliten zu gründen, um Elon Musk Paroli zu bieten. Der deutsch-französisch-spanische Konzern Airbus, die Firma Thales aus Frankreich und die Marke Leonardo aus Italien. Sie wollen nicht mehr konkurrieren, sie wollen sich zusammentun mit Sitz im französischen Toulouse. Es wäre ein europäischer Weltraum-Champion, der Satelliten zur Erdbeobachtung und zur Navigation herstellt. Die EU muss noch zustimmen, aber angesichts einer schwieriger werdenden weltpolitischen Lage wird auch in der Politik der Ruf lauter, im Weltall eigene Wege zu gehen. Das ist wichtig für die Sicherheit Europas und Deutschlands. Der Chef von ESA Aerospace, dem Weltraumraketeneinhorn aus München, hat neulich hier bei The Pioneer unsere aktuelle Abhängigkeit von anderen erklärt.
Und natürlich auch beim Raketenstart. Denn im Moment, wenn zum Beispiel Satelliten des BNDs oder der Bundeswehr mit zum Beispiel amerikanischen Raketen ins Weltall gestartet werden, geben wir die kompletten Designs heraus. Und wir müssen auch immer über die Fähigkeiten unserer deutschen Satelliten berichten. Jetzt sind die Amerikaner zwar ein Verbündeter Deutschlands, aber am Ende des Tages will man vielleicht doch nicht jedes Mal die Hosen runterlassen.
Auch der deutsche Verteidigungsminister hat das Thema Sicherheitsarchitektur im Weltraum auf die Agenda gepackt. Beim BDI-Weltkongress hat er verkündet:
Wir nehmen dafür richtig Geld in die Hand. Allein bis 2030 planen wir Haushaltsmittel in Höhe von 35 Milliarden Euro in Projekten einzusetzen.
Europa muss im All kein Zuschauer sein. Ein gemeinsames Satellitenprojekt wäre ein Anfang, nicht um Elon Musk zu kopieren, sondern um im All endlich wieder eine eigene Geschichte zu schreiben. Denn wenn Europa zeigt, dass Zusammenarbeit möglich ist, über Interessen, Grenzen und Sprachen hinweg, dann ist es zu weit mehr fähig als nur zum Blick in die Sterne. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sigmar Gabriel spricht mit mir in einer neuen Folge des World Briefings über die neue Eiszeit zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml.
Ich kann nicht erkennen, dass wir ein Stadium erreicht haben, wo Russland bereit wäre, ernsthaft in Friedensverhandlungen einzutreten.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die neuen Zahlen von T-Mobile. Eine TikTok-Karriere der besonderen Art geht viral und der wahrscheinlich älteste VW-Käfer der Welt erfährt wieder. Donald Trump macht ernst. Zuerst hat er eigenen Angaben nach ein weiteres Treffen mit Wladimir Putin abgesagt. Er hat Sanktionen gegen russische Ölkonzerne verhängt.
I think that they'll certainly have an impact. They're massive sanctions. It's sanctions on oil. The two biggest oil companies, among the biggest in the world.
Damit erhöht er den Druck auf Moskau. Seiner Meinung nach sei auch Selenskyj an diesem Konflikt beteiligt. Erfolg oder Misserfolg würden also von beiden abhängen, so der Präsident.
Hopefully he'll become reasonable and hopefully Zelensky will be reasonable too. You know, it takes two to tango, as they say.
Apropos Tango, auch Trumps Russland-Ukraine-Politik ist ein Tango. Es ging schon oft vor und zurück, hin und her. Einmal war er voll des Lobes für Putin, dann wieder enttäuscht. Jetzt die Sanktionen. Auch die EU hat ein Sanktionspaket verabschiedet. Und gestern sind russische Militärflugzeuge über Litauen geflogen. Sind Trumps Sanktionen diesmal ein echter Wendepunkt im Ukraine-Krieg oder nur noch eine Finte vor dem nächsten Kurswechsel? Darüber spreche ich mit dem ehemaligen Vizekanzler Sigmar Gabriel in unserem gemeinsamen Podcast World Briefing. Die ganze Folge gibt es für Pioneers jetzt schon auf thepioneer.de zu hören. Einen Auszug hören wir hier und jetzt. Guten Tag, Sigmar Gabriel.
Guten Tag, Chelsea Speaker.
Herr Gabriel, Donald Trump hat jetzt erstmals seit Amtsantritt neue Sanktionen gegen die größten russischen Ölunternehmen verhängt. Ist das jetzt der Wendepunkt im Ukraine-Krieg, von dem wir alle geträumt haben?
Es ist jedenfalls ein Wendepunkt. Geträumt haben wir wahrscheinlich davon, dass der amerikanische Druck auch zu Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen führt. Das ist ja noch nicht der Fall. Aber wenn wir mal gucken, woher wir kommen. Im Wahlkampf hat Trump gesagt, er wird den Krieg in 24 Stunden beenden. Er hat dann eine doch sehr pro-russische Haltung eingenommen, hat den ukrainischen Präsidenten vor der Öffentlichkeit vorgeführt und ihm gesagt, du hast eigentlich überhaupt keine guten Karten, sei still und mach das, was wir dir sagen. Dann hat er mehrere Telefonate geführt. Er hat ein großes Treffen in Anchorage, jedenfalls medial, mit unglaublicher Aufwand betrieben. Roter Teppich mit Wladimir Putin. Ergebnis null, jedenfalls mit Blick auf die Frage, verändert sich die Haltung Putins? Sondern im Gegenteil, nach all diesem Entgegenkommen haben wir immer wieder noch schlimmere Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung erlebt. Also kein einziger positive Reaktion Putins und dann eben der erste Wandel, in dem er erklärt hat, er sei bitter enttäuscht und wenn sich das russische Verhalten nicht ändern würde, dann würde Amerika mit Sanktionen einsteigen, hat sogar sehr harte Sanktionen angekündigt. Dann gab es noch mal kurz wieder sozusagen den Wechsel in der Hoffnung, es gäbe ein erneutes Treffen zwischen den beiden, das steht jetzt auch nicht an. Und nun zum ersten Mal echte harte Sanktionen, zumindest gegen zwei große russische Ölcompanies. Das ist sozusagen schon ein bisschen hin und her in den letzten Wochen gewesen, aber natürlich jetzt viel besser aus Sicht Europas und der Ukraine als in der Zeit, in der er ja fast schon dabei war, der Ukraine die Schuld zu geben für den Krieg oder jedenfalls für das Nicht-Enden-Wollen des Krieges.
Stellt sich die Frage, ob das jetzt wirklich die finale Entscheidung ist oder ob Trump seine Meinung nochmal ändert und es ewig weiter so geht mit diesem Hin und Her?
Ich jedenfalls glaube nicht, dass der Krieg in allernächster Zeit zu Ende ist, weil Wladimir Putin kein Interesse daran zeigt. Diese Sanktionen wird Russland wegstecken. Putin führt diesen Krieg, hat ja längst seine russische Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt. Er hat andere Partner in der Welt, in der er sein Öl verkaufen kann. Er hat eine Schattenflotte, die jetzt die Europäische Union versucht, stärker in den Griff zu bekommen. Aber er ist jedenfalls von Sanktionen nicht besonders beeindruckt. Das ist so ein bisschen sowas wie eine Großmachtsteuer, die man zahlen muss, wenn man eine solche harte Auseinandersetzung gegen den Westen führt. Und er kämpft ja nicht nur gegen die Ukraine. Aus seiner Sicht ist es ja ein Kampf gegen den Westen. Ich glaube nicht, dass wir in allernächster Zeit Bewegung in Richtung Waffenstillstand sehen werden. Das, was man hoffen kann, ist, dass Amerika seine Sanktionen weiter ausdehnt, härter wird. Aber ich meine, niemand wird sich wirklich jetzt dahin trauen, China oder beispielsweise Indien zu sanktionieren, dafür, dass sie russisches Öl kaufen, es raffinerieren und dann an uns Europäer weiterverkaufen.
Aber genau das bräuchte es, oder? Also zumindest die Drohung, also die aktive Drohung sekundärer Sanktionen gegen diese Drittländer.
Diese Drohung gab es ja bereits, aber ich halte das für nicht sehr wahrscheinlich, dass jetzt sozusagen eine Ausweitung mit einem Großkonflikt mit Indien weitergeht. Es gibt ja daneben jetzt schon den massiven Handelskonflikt mit China. irgendwann dürfte sich auch Europa und die USA verheben in solchen Sanktionspolitiken. Also ich vermute jedenfalls nicht, dass das der Fall sein wird.
Seit Anfang August gibt es ja auch die zusätzlichen 25% Zölle auf Importe aus Indien, auch als Strafe dafür, dass das Land russisches Öl kauft. Aber bisher hat das Land auch nicht damit aufgehört.
Nein, aber hat die Inder nicht beeindruckt. Im Gegenteil, es hat eher dazu geführt, dass Indien weiter verstärken wird, sich auch in dieser Frage unabhängiger zu machen von westlichen Sanktionen. Also ich kann nicht erkennen, dass wir ein Stadium erreicht haben, wo Russland bereit wäre, ernsthaft in Friedensverhandlungen einzutreten. Und deswegen bleibt nur eins, die Ukraine weiter mit allem zu unterstützen, was sie braucht, um diesen russischen Angriffen standzuhalten.
Und dann ging es um die Rolle Europas. Was ist Europas Schlachtplan, um die Ukraine weiterhin tatkräftig zu unterstützen? Wir hören einen weiteren Auszug. Wladimir Putin setzt nach wie vor auf Sieg und nicht auf Kompromiss, wo Volodymyr Zelensky gesagt hat, dass er damit einverstanden wäre mit dem Vorschlag, den Krieg an der aktuellen Frontlinie einzufrieren. Zwischen diesen beiden Seiten, wo bleibt da eigentlich der europäische Plan, außer die Ukraine nach wie vor mit Geld zu unterstützen? Es gibt jetzt auch diese Diskussion rund um die eingefrorenen russischen Gelder zur Absicherung eines Kredits für die Ukraine. Ist das der einzige Weg für Europa oder können wir da aktiver mitgestalten?
Deutschland ist längst seit langer Zeit nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine. Und ich glaube, dass diese Klarheit und die Einigkeit der europäischen Position, die ja auch durch den Bundeskanzler Merz bei diesem Besuch in Washington zusammen mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs deutlich gemacht wurde, dass das schon auch beeindruckt hat in den USA. Das haben die Europäer, finde ich, schon ganz gut gemacht. Das Problem ist, dass Europa ansonsten sozusagen geostrategisch und global, außer dem, was sie sagen, was nicht wenig ist, ja, Geld liefern und Waffen liefern ist nicht wenig. Ohne das wäre die Ukraine schon untergegangen. Aber wir sind keine wirklichen Spieler auf dem Feld. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir in weiten Bereichen dann doch schwach sind. Wir sind wirtschaftlich derzeit nicht gerade eine Region, die auf dem Vormarsch ist. Wir sehen das in Finnland. In einer ganzen Reihe von europäischen Staaten haben wir auf einmal doch starke politische Bewegungen. Wir sehen das ja auch in der AfD in Deutschland. Die Europäische Union und die Europäische Einigung, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, ablehnen und sie eher zum Teil rückabwickeln wollen. Und da geht es nicht um Entbürokratisierung, sondern da geht es darum, dass Europa eine weniger bedeutende Rolle spielen soll, soll sozusagen Geldverteilungsinstrument bleiben, aber mehr nicht. Und das schwächt natürlich die europäische Position in solchen Konflikten ungeheuer. Was es eigentlich brauchen würde, und das wäre diesen Draghi-Plan nun endlich in die Tat umzusetzen. Da gibt es ja seit Monaten den Vorschlag des früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, wie sozusagen wirklich quasi ein neuer Aufbruch in Europa gestartet werden kann. Alle haben den Plan bejubelt. Und wenn sie jetzt hinkommen, was wird wirklich umgesetzt, dann sind das Trippelschritte.
Woran hapert es eigentlich?
Naja, also es hapert unter anderem auch an dem wichtigsten Teil dieses Planes, nämlich zu sagen, wir müssen ein großes Infrastrukturprogramm auch zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit auf den Weg bringen. Ich glaube, von 900 Milliarden. Und das geht nicht anders zu finanzieren, als dass wir der Europäischen Union erlauben, dafür auch Kredite aufzunehmen. Da sind wir keinen Millimeter weiter. Und da finde ich, gibt es in Deutschland eine ganz interessante Entwicklung. In der letzten Woche oder in dieser Woche waren zwei Vertreter in Deutschland, einer der Wissenschaft und einer der Bundesbank, der Bundesbankpräsident Nagel und der frühere Chef des IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn, beide klassische Vertreter dieser ablehnenden Haltung für sogenannte Eurobonds, also gemeinschaftliche Verschuldung, die auf einmal sagen, das müssen wir jetzt machen. Anders kriegen wir die europäische Verteidigung nicht in Gang. Dafür müsst ihr das tun. Und jetzt sage ich mal, wenn Sie sich anschauen, was in Frankreich los ist, dass dieses Land möglicherweise so stark in der Krise steckt, in einer politischen Krise, die natürlich eine wirtschaftliche Krise zum Hintergrund hat, eine Verschuldenskrise, dass nicht ausgeschlossen ist, dass die Rechtspopulisten unter Marine Le Pen den nächsten Präsidenten stellen, dann stehen wir vor dem Zusammenbruch Europas. Deswegen, glaube ich, wäre es gut zu sagen, jetzt lasst uns mal überlegen, wie wir diesen Draghi-Plan wirklich umsetzen und übrigens dabei zum Beispiel als Deutsche auch das Angebot machen könnten, gemeinsam mit den Franzosen zum Beispiel in der Verteidigung eine gemeinsame Schuldenaufnahme zu machen. Den Franzosen unsere guten Ratings, wir müssen ja viel weniger Zinsen zahlen, wenn wir Schulden aufnehmen, als das Frankreich muss. Und in der Verteidigungspolitik das gemeinsam mit den Franzosen zu machen, auch um denen wirtschaftlich zu helfen. Und vielleicht im Gegenzug übrigens von Frankreich das Angebot zu haben, was ja schon mal da war, mit den Franzosen über ihre Nuklearwaffe zu reden, die sie besitzen, genauso wie die Briten nukleare Fähigkeiten, die vielleicht mal zum Teil ersetzen können, was die Amerikaner nicht mehr bereit sind, Europa zur Verfügung zu stellen. Also jetzt nicht klein zu denken in Europa, sondern wirklich groß, wie das Draghi gemacht hat.
Die gesamte Folge, wie gesagt, finden Pioneers bereits bei uns auf thepioneer.de und als Link in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt. Sie hat für uns in die Bücher von T-Mobile geschaut. Guten Morgen, Anne.
Hallo Chelsea. Ja, T-Mobile hat im dritten Quartal erneut stark zugelegt und die Prognosen leicht übertroffen. Der Umsatz stieg um fast 4% auf rund 22 Milliarden Dollar. Der Gewinn war etwas geringer als im Vorjahr, aber besser als erwartet. Besonders beeindruckend ist, das Mobilfunkgeschäft wächst weiter kräftig. Allein über 1 Million neue Vertragskunden kam hinzu. Der höchste Zuwachs in einem dritten Quartal seit mehr als 10 Jahren. Und auch im Breitbandbereich läuft es super. Mit mehr als 500.000 neuen Internetanschlüssen baut T-Mobile seine Position außerhalb des klassischen Handymarkts immer weiter aus. Die Einnahmen aus Servicegeschäften stiegen um 9%, bei Postpaid-Kunden sogar um 12%. An der Börse reagierten die Anleger allerdings vorsichtig. Die Aktie gab um 3,3% nach, weil der Konzern wegen höherer Investitionen in sein 5G-Netz die Ausgabenprognose angehoben hat. Insgesamt kann man aber sagen, T-Mobile zeigt klar, es hat ein starkes Kundengeschäft, stabiles Wachstum und eine Führungsposition im schnell wachsenden 5G-Markt, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Sich vorzustellen, dass ein Mann, der den amerikanischen Präsidenten täuschend echt imitiert, selbst noch nie in Amerika war.
A lot of people ask me, they want to know it's so bad, they want to know it's so bad. They want to know, how does America sound in Chinese?
Er klingt wie Trump, er spricht wie Trump und er verzieht seine Mimik genauso wie der amerikanische Präsident. Auf TikTok ist er einfach nur der Chinese Trump. Über 11 Millionen Likes und fast 1 Million Follower hat der chinesische Content-Creator Ryan Chen mit seinen Imitationen, noch dazu Fans weltweit.
Like how China sound in English.
Well, I'll tell you what, it's very easy. It's called
Meigua, Meigua.
Very easy.
Im echten Leben ist der 42-jährige Leiter eines Architekturbüros in der chinesischen Millionenstadt Chongqing. Schon als Schüler hat er seine Lehrer nachgemacht und dafür Ärger bekommen. Heute imitiert er lieber Präsidenten. Biden und Obama kann er auch, die Klicks macht er aber mit Trump. In einem seiner Videos spaziert Ryan Chen als Trump auf der chinesischen Mauer umher und lobt sie ganz besonders.
The Chinese are so smart. Look at this. It's a lot better than our wall. So they make the Mongolians pay for it, right?
Sein Englisch klingt perfekt, akzentfrei. In der Schule hat er die Sprache gelernt und perfektioniert auf dem College mit Raubkopien der TV-Serien Friends und Two and a Half Men. Und obwohl er die Trumpsche Rhetorik und Körpersprache bestens beherrscht, meidet er die Politik. Für ihn ist der Präsident einfach Unterhaltung. Aber irgendwann will der Trump-Imitator in die USA reisen und dort am liebsten seinen selbst erwählten Zwilling persönlich treffen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
dass ein Dachdeckermeister aus Hessen deutsche Geschichte zurück auf die Straße gebracht hat. Es klingt wie ein Heimatfilm. In Hessisch Oldendorf hat Traugott Grundmann, Autoliebhaber und Sammler, den ältesten VW-Käfer der Welt wieder fahrtüchtig gemacht. Baujahr 1937, Typ W30, eine Serie von Versuchswagen, die Ferdinand Porsche selbst in Auftrag gab. Es ist ein Auto mit Legendenstatus, made in Germany. 8 Jahre lang hat der Dachdeckermeister geschraubt, gefeilt und getüftelt. Mit Teilen aus Polen, Großbritannien und Frankreich, die er mühselig zusammengesucht hat. Und jetzt rollt der graue Urkäfer wieder. Und vermutlich hat das nur funktioniert, weil das Auto einfach ein Sympathieträger ist, auch beim TÜV. Denn ein paar Sonderregelungen mussten schon her für den Oldie. Gebaut wurde das Modell schließlich vor Straßenverkehrsordnung. Aber zum Glück war die Bürokratie ein wenig nostalgisch und so darf der kleine Käfer mit seinen 23 PS wieder auf den Straßen rumtuckern. Auf wundersame Weise hat er die Jahrzehnte überlebt. So hält der alte Volkswagen auch heute wirklich, was eine kultige Werbung von früher verspricht. Der Käfer
läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Und
ich wünsche Ihnen jetzt einen ehrgeizigen Start in den neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen erscheint unser Pioneer Samstags-Podcast mit meiner Kollegin Dagmar Rosenfeld. Same time, same place.